Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Die ist ein bisschen angeschlagen, aber innerlich bin ich ganz okay. Wir haben vor einiger Zeit den Philipperbrief miteinander betrachtet. Und aus Zeitgründen haben wir einen Text ausgelassen. Den möchte ich aber heute nachholen. Er ist mir so wichtig geworden. Und ich habe es überschrieben aus dem Philipper 1, 27 bis 30. Wer eine Bibel hat, schlage bitte auf. Was auch zum Christsein gehört. Auch zum Christsein gehört. Und der Text lautet: Das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde würdig, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht, ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre. Steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung. Kämpft einmütig für den Glauben, der in der guten Nachricht gründet. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern. Gott will ihnen durch eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber gerettet werdet. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft. Nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was für ein Kampf das ist, habt ihr früher an mir erlebt und hört es jetzt von mir aus der Ferne. Das Erste in diesem Text ist: lebt würdig. Lebt würdig, vielleicht so. Das ist ein Hochwürden und auch manchmal ein Merkwürden vielleicht. Vielleicht kennen wir solche Pastoren, die so gemächlich irgendwo schreiten und schon durch ihre Erscheinung eine Ehrfurcht von sich abgeben, die so einen frommen Augenaufschlag haben, vielleicht auch so ein frommes Vokabular, so ein bisschen so eine näselnde pastorale Stimme und so einen Heiligenschein, dass sie kaum noch einen Hut auf den Kopf kriegen. Also in diese Kategorie möchte ich nicht eingeordnet werden. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ihr einen Nachfolger von mir eines Tages mal etwas würdiger einkleidet, vielleicht so. Das würde ich gut finden für einen Nachfolger. Wenn er ihm das spendieren würdest, dass er durch seine äußere Erscheinung auch schon so richtig ehrfurchtsvoll und würdig durch die Reihen geht, und das wäre eine tolle Sache. Überlegt mal. Aber ob Paulus das meint mit würdevollem Verhalten? Wörtlich übersetzt heißt es: führt euer Leben würdig dem Evangelium. Lasst uns ein Leben führen, was dem Glauben und dem Bekenntnis würdig ist. Paulus meint also scheinbar gar nicht das Äußere. Der meint nicht meinen Anzug, meinen Gang und sondern meine ganze Lebensweise, wie ich mich in der Öffentlichkeit bewege, was ich von mir gebe. Also auch wie ich mit meinem Ehepartner umgehe, wie ich mit den Kindern und den Eltern rede und wie wir unsere Arbeit im Beruf ausführen und wie das mit dem Studium läuft und im Beruf, wie wir uns gegenüber dem Chef und dem Untergebenen verhalten, wie wir uns gegenüber dem anderen Geschlecht benehmen und ob wir uns für den Nächsten und auch für den Schwachen in der Gesellschaft interessieren. Das alles zählt mit zu dem, was Paulus meint: verhaltet euch würdig gemäß dem Evangelium. Nun kann der ein oder andere vielleicht denken, das ist ja unheimlich anstrengend. Wo bin ich denn dann noch Privatmann, wenn ich 24 Stunden rund um die Uhr würdig des Evangeliums leben soll, auch noch im Urlaub? Kann man das auch vielleicht andersherum sehen? Ist es nicht großartig, dass unser Herr uns so adelt und dass er sagt: du mit deiner ganzen Person, du stehst für mich gerade in dieser Welt. Dich will ich gebrauchen als Repräsentanten mit allem, was du bist und was du tust. Nicht nur sonntags, eine Stunde, sondern mit allem. Das Evangelium verbreiten, würdig vertreten. Also nicht nur mit dem Reden, da sind wir immer sehr schnell, sondern mit meinem ganzen Leben, mit all dem, was mein Leben mal ausmacht. Und ich frage nochmal: ist das großartig oder ist das furchtbar? Ist das großartig oder ist das furchtbar? Ich finde es großartig. Eins muss allerdings bei dir und bei mir passieren, dass ich meine neue Stellung begreife und annehme. Viele sind ja so richtig begeistert, meine Frau auch, von der Kate, von dieser neuen Prinzessin da in England, ehemals bürgerliche und jetzt muss sie in diesen ganzen königlichen Stress, in den Adelstress hinein und muss umlernen. Letzte Woche hat sie zum ersten Mal eine öffentliche Rede gehalten. Und die ganzen Spots gingen auf sie. Wie wird sie das überstehen an der Stelle? Und diese neue Würde, da muss sie sich jetzt hineinfinden. Und da hat sie einen ganzen Hofstaat, der sie umgibt und der sie einführt, damit sie das möglichst unanstößig wirklich auch schafft. Sie muss an die neue Stellung angepasst werden. So sagt Paulus, möge das auch bei euch gehen. Bei den Vertretern des Evangeliums. Ihr lieben Freunde, ist uns eigentlich bewusst, was für eine neue Rolle wir haben als Christen? Ist uns das bewusst, wer wir sind und was uns anvertraut ist? Unvergesslich hat sich mir eingeprägt auf einer Tagung, als ein Afrikaner, ein Farbiger da vor uns hintrat und der nahm seine Bibel und küsste sie vor uns aus Wertschätzung. Und der dankte den Europäern, durch die er die Bibel, das Wort Gottes, so nahe gebracht bekommen hat. Er dankte für das Wort Gottes. Schätzen wir das Wort Gottes so und sind darin zu Hause. Schätzen wir das Evangelium, Freunde. Wir haben nicht nur eine gute Nachricht unter vielen anderen guten, die gibt es auch, sondern wir haben wirklich die atemberaubendste Nachricht, die diesen Globus je erreicht hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt, du auch. Diese Botschaft des Evangeliums, die angefangen hat mit dem Weihnachtsgeschehen und die den Menschen von Grund auf verändert, die ihn berührt, die ihn heilt, die ihn aufrichtet und neu ausrichtet. Und wir kennen Jesus. Freunde, das Gefühl habe ich manchmal, wenn ich in meiner Umgebung mal nachschaue und überlege, wer folgt Jesus nach? Was habe ich einen Schatz mit Jesus bekommen, der mein Leben erfüllt, der mich so begleitet, auch in den Tiefen, wie gerade eben gesungen, dass ich den Namen Christ tragen darf. Ich bin ein Christusmensch. Ich gehöre dem Herrn aller Herren. Und ich bin dem so wichtig, dass er mich in seine Hand gezeichnet hat. Dass er die Haare auf meinem Haupt zählt. Ich bin ein Christ. Ich darf ein Christ sein, den Namen des Christus tragen. Berührt dich das noch? Wir sind gesandte Botschafter Christi, vertreten ihn in dieser Welt. Was heißt das, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Oder denken wir mal, wenn wir irgendwo als Touristen sind, wenn wir uns gut benehmen, dann prägen wir ein Stück weit das Ansehen gegenüber Deutschland positiv. Und wenn wir uns daneben benehmen, wie manche da in Mallorca und sagen, das sind die Deutschen, das berührt mich sowas, das ist ja schlimm. Dann vertreten sie unser Land nicht würdig. Jemand hat einmal diesen sinnigen Satz gesagt, Christen sind Touristen des Himmels auf der Erde. Und Paulus sagt an anderer Stelle, unsere Leitzentrale, die ist im Himmel, nicht in Berlin und auch nicht nur in meinem Hirn. Unsere Leitzentrale ist im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Glaubst du das? Trägst du diese Gewissheit in deinem Herzen? Wir sind Bürger des Himmels, da ist unsere Heimat. Und wir sind jetzt noch Touristen hier auf dieser Erde. Wir haben ein höheres Ziel und wir wissen, wohin wir gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Menschen, die keinen Kontakt mit Christus haben, die werden sich durch unser Verhalten auch im Alltag ein Urteil bilden über das Christentum, über das Christsein. Paulus bittet an anderer Stelle einmal bitte. Wir bitten Gott, dass er euch würdig macht eurer Berufung. Wir bitten Gott, dass er das an euch und in euch tut. Alles soll unserer neuen Stellung angepasst werden. Die Frage ist, bin ich offen zum Umlernen, zum Neudenken? Gestatte ich Jesus, gestatte ich, dass er durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist mich prägt? Bei uns ist das sehr oft vielleicht anders. viele Leben so ein Sektorchristen sein. Christ sein. Da gibt es manche Sektoren im Leben, da hat Jesus zu sagen. Da darf er hineinsprechen. Und da gibt es andere Sektoren, da hat Jesus mehr oder weniger nichts zu sagen. Da steht er außen vor der Tür. Und da unterscheiden wir uns von anderen Menschen nicht mehr. Lebt würdig dem Evangelium. Das kann man nicht abschütteln, Freunde. Und das ist eine Herausforderung, die wir annehmen wollen. Aber dann geht die Herausforderung noch weiter. Es geht Paulus nicht nur darum, dass ich persönlich mein Leben zur Ehre Gottes lebe, sondern er spricht an sich von der Gemeinde wörtlich. Führt euer Gemeindeleben so, wie es der Würde des Evangeliums entspricht. Euer Gemeindeleben. Er spricht hier die ganze Gemeinde in Philippi an. Das heißt, führt euer Gemeindeleben so, wie es der Würde des Christus entspricht. Das heißt, wie ihr voneinander denkt. Wie denken wir über den Bruder und die Schwester? Wie er miteinander umgeht, bei aller Unterschiedlichkeit im Denken. Wie er übereinander spricht, auch wenn der Pastor nicht dabei ist. Und wie ihr miteinander diskutiert. Das muss sein. Aber das Wie ist entscheidend. Auch das hat mit Würde des Evangeliums zu tun. Denkt daran, schreibt Paulus, auch als Gemeinde seid ihr etwas ganz Besonderes. Ihr seid Gottes Auserwählte. Ihr seid Berufene. Ihr seid heilige Leute. Und ihr sollt so etwas sein wie das Schaufenster für Gott. Ihr seid so eine Vorhut, die Gott ganz bewusst in dieser Welt belassen hat und hineingesetzt hat, um anderen Menschen den Mund wässrig zu machen zu ihm. Ihr seid so ein Stück Modell, ihr habt so ein Stück Modellcharakter. An euch möchte Gott deutlich mal durch alle Fehler hindurch, wo er hin will, auch mit diesem ganzen Kosmos und mit dieser ganzen Schöpfung. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich muss ehrlich gestehen, ich vergesse das manchmal so mitten im Gemeindealltag. So mitten im Arbeiten und im Malochen, da geht mir das ab. Da denke ich daran gar nicht. Und da muss mir das wieder neu bewusst gemacht werden. Lebe dem Evangelium gemäß in der Gemeinde und im Miteinander. Das ist das eine. Das zweite, was Paulus sagt, kämpft für das Evangelium. Nicht unbedingt so vielleicht. Steht alle zusammen fest in derselben Gesinnung, kämpft einmütig für den Glauben. Und im Griechischen heißt es hier, steht fest. Und da ist das Bild hinter, seid entschlossen wie ein Soldat, der an irgendeinen Punkt hingestellt wurde und der keinen Zentimeter davon abweicht. Das Wort gebraucht Paulus hier. So seid. Unbeweglich an der Stelle. Haltet die Stellung und die Position. Kämpfen. Vielleicht bringst du das mit dem Evangelium überhaupt nicht zusammen. So mit irgendwelchen Fanatikern oder was weiß ich, die es in der Welt gibt. Kämpft für das Evangelium. Wir kämpfen ja um vieles. Wir kämpfen um unser Recht und wehe, das wird eingeschränkt. Wehe, da betritt jemand unseren privaten Bezirk. Aber dann, hallo, dann werden wir uns aber irgendwo schon melden. Wenn unser Ansehen in irgendeiner Weise beschädigt wird, da kämpfen wir zu Recht drüber. Oder manche kämpfen um die Gewichtsabnahme. Es wird gejoggt und gelaufen zur Zeit. Ich merke das ja immer wieder und beteilige mich nicht daran. Wofür wir uns einsetzen, das ist uns wertvoll. Und andererseits scheint es auch große Mode geworden zu sein, dass man viel lieber zusieht. Lässt die anderen zum Beispiel Fußball spielen. Es sind ja immer nur 11 Mann am Platz und 50.000 schauen zu. Wäre vielleicht mal gut, dass die 11 sich setzen würden und die 50.000 würden laufen. Das wäre mal eine ganz tolle Sache in Hoffenheim und so. Gut, da gehen nur 30 rein. Wenig Aktive, viele Zuschauer. Gibt es das vielleicht auch im Christsein? Gibt es das vielleicht auch in der Gemeinde, in anderen Gemeinden meine ich? Publikumschristen? Kämpfen. Darf das Evangelium für Christus auch Schweiß und Einsatz kosten? Darf ich mal so fragen? Ich werde das nie vergessen. Ich war 23, hatte noch einen vernünftigen Beruf. Und da sagte mein damaliger Pastor, auch so ein Mentor, der einen so ein bisschen gezogen hat, der selber einen sehr erfüllenden Beruf aufgegeben hatte, an den Nagel gehängt hatte, um Pastor zu werden. Und dann sagte er den Satz, den habe ich nie vergessen. Die einzige Plage, die sich lohnt, ist die Plage für Jesus. Können wir jetzt verschieden drüber nachdenken, vielleicht ist Ihnen das zu hart oder sowas. Die einzige Plage, die sich lohnt, ist die Plage für Jesus. Und das hat er getan und ist trotzdem Mensch geblieben, so ganz nebenbei. Das habe ich nie vergessen. Das hat mich immer begleitet bis zum heutigen Tag. Kämpft für das Evangelium. Das Wort kämpfen kommt aus dem Sportbereich hier im Griechischen und dahinter steckt auch die Bedeutung oder steckt darin fair kämpfen. Fair kämpfen. Man kann also vielleicht auch unfair kämpfen für das Evangelium. Und bist du nicht willig, brauche ich Gewalt und das tun auch manche Christen, die kenne ich auch. Da geht man lieber auf die andere Straßenseite, um ihnen nicht zu begegnen. Ich kannte mal so eine Frau. Die war so gefährlich, so militant auf der Straße, dass ich ihr lieber aus dem Weg gegangen bin. Wollte immer den Pastor noch bekehren. Fair kämpfen, das bedeutet, ich kämpfe nicht gegen etwas, sondern ich kämpfe für etwas. Das ist mal ganz wichtig. Das hat mir ein alter, weiser Pastor einmal gesagt in jungen Jahren. Du, pass auf, dass du dich nie zu lange beim Anti aufhältst. Bleibe immer beim Pro. Beim Pro. Beim für Christus. Verkämpfen, das hat auch damit zu tun, dass ich nicht irgendwelche Tricks anwende, dass ich auch Menschen nicht überrede. Ihr Lieben, ich möchte an sich jeden, der mir begegnet, überreden, zu glauben an Christus, zum Glauben zu finden. Aber der Anstand gebietet einem irgendwo auch zu sagen, dass ich ihn nicht überrede und dass ich seine Meinung, auch eine andere Meinung, achte und respektiere. Dass auch die Liebe und nicht nur die Wahrheit immer dort zu Hause ist. Lasst euch nicht einschüchtern. Bleibt standhaft. Damals in Philippi, die Christen, die hatten mit zwei Widersachern zu tun. Einmal gegen den Kaiserkult. Der Kaiserkult war da. Dem Kaiser allein die Ehre und die Christen sagten, läuft nicht. Wir sind innerlich besetzt und wir können dem Kaiser keine göttliche Autorität zubilligen. Jesus ist unser König, wie wir eben gesungen haben. Man machte sich lustig über die. Wie kann man nur diesem Jesus nachfolgen? Diesem Gehängten da am Kreuz. Da kann man doch wirklich keinen Staat mitmachen. Und dann waren da die Judaisten, die sagten, Jesus, alles gut und schön, aber ihr müsst noch die alttestamentlichen Gebote in irgendeiner Weise halten. Und sie versuchten den Christen ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie kompromissbereit zu machen. Und genau dagegen mussten sie ihr Fähnlein hochhalten. Und Jesus einseitig treu bleiben. Ihr Lieben, ich frage mich, kommen wir nicht mehr denn je in unserem Land an den Punkt, wo wir für das Evangelium kämpfen müssen? Ich meine nicht mit Schwert. Die Zeit ist vorbei, hoffe ich auf jeden Fall. Aber wo wir sehr offensiv das Evangelium leben und bekennen müssen. Eindeutiger vom Glauben. Und nicht nur von Gott, sondern auch ganz gezielt von Jesus reden. Auch in unserem Land nimmt der Unglaube zu, oder? Da nimmt auch der Aberglaube zu. Und das Neuheidentum, ebenso wie der Agnostizismus, dass Erkenntnis also eigentlich unmöglich sei. Und auch esoterisches Gedankengut. Immer mehr und immer öfter und offensiver wird das Evangelium bei uns verraten und in den Schmutz gezogen. Das ist nichts mehr wert. Was ist das unserem Land noch wert? Was ist das unserem Land noch wert? Verteidigen wir auch das, was wir haben? Auch gegenüber anderem, was hineindrängt in unser Land? Ich wurde erinnert an ein Lied. Manche kennen es, die etwas älter sind. Da heißt es: Unglaub und Torheit brüsten sich frecher denn als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Und du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu. Und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Die ist ja da, oder? Kennt ihr das auch? Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben. Das Evangelium. Was ist dir der Glaube wert? Was ist er mir wert? Die Tage ging mir der Satz durch den Kopf: Christen, die sich öffentlich für die Werte des Evangeliums einsetzen, bekommen heute oft starken Gegenwind und Widerspruch zu spüren. Ist das so? Und nun machen wir mal die Probe aufs Exempel und sprechen wir über den Bundespräsidenten, den neuen. Ich finde den famos. Ich finde den grandios, seine Antrittsrede. Und ich habe die ganze Woche lief ja kaum was anderes als Sendungen über den Bundespräsidenten. Da habe ich sehr viel reingehört. Und ich bin an sich begeistert von ihm. Nur, liebe Freunde, das sei mir auch gestattet. Und das sei auch uns Christen gestattet, dass wir an einer Stelle den Finger auf den wunden Punkt legen und sagen, er lebt in einem eheähnlichen Verhältnis und das ist nicht in Ordnung für einen Repräsentanten unseres Staates und einen Menschen, der es auch mit Christus halten will. Das bleibt dabei. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr das mitnehmt in die Diskussion, in die Gespräche. Bei aller Würde und Wertschätzung, da sollten wir uns lange aufhalten. Aber auch zu sagen, und das ist und bleibt nicht richtig, da kann ich nicht von ab. Da kann ich nicht von ab. Ihr Lieben, nach außen handelt und redet man vielleicht wie alle anderen auch. Und nach innen genießen wir manchmal die Gottesdienste und wollen Jesus nachfolgen. Paulus sagt: Bitte missbraucht den Glauben nicht nur als Medizin für eure Krankheiten und gegen den Stress, sondern bringt auch die Wahrheit des Evangeliums in die öffentliche Diskussion ein. Und angesichts vieler bedenklicher Entwicklungen bekennt euch zu Gott und seinen guten Maßstäben. Das gilt, wenn wir den Namen eines Christen tragen. Lasst uns drei Fragen mit nach Hause nehmen. Was ist uns eigentlich der Glaube wert? Was ist er wert? Machen uns da andere Religionen nicht manchmal etwas vor, wie sie sich wehren, wenn irgendetwas, was ihnen heilig ist, in den Schmutz gezogen wird, der lächerlich preisgegeben wird? Machen uns andere nicht etwas vor? Und wie leidenschaftlich sind wir daran beteiligt, andere Menschen für Christus zu gewinnen? Wie leidenschaftlich. Dr. Werner de Boer, einer der bekannten Bibelausleger, schreibt einmal: Eine Gemeinde hat unerschütterlich zu stehen für das Evangelium gegen alle Angriffe von menschlicher und dämonischer Seite. Unerschütterlich stehen. Christusgemeinde heißt auch immer kämpfende Gemeinde zu sein. Kämpft für das Evangelium. Kämpft mit. Gemeindebau ist Kampf zur Ausbreitung des Evangeliums und jedes Gemeindeglied hat daran teil. Ihr Lieben, wir brauchen heute wahrscheinlich mehr geistliche Zivilcourage. Gottes Heiliger Geist will uns da wirklich ermutigen. Und ein dritter und letzter Gedanke: Es ist auch Gnade, für Jesus zu leiden. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft, nicht nur ihm vertrauen, an ihn glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist ein unheimlich merkwürdiger Satz, oder? Der stößt einem so richtig auf. Es ist eine Gnade, für Christus zu leiden. Wenn wir das Wort Gnade hören, dann denken wir an was ganz anderes. Gnade hat immer etwas Positives zu tun mit Vergebung und mit Entlastung, mit Freude und Frieden. Gnade ist, dass er sich für uns einsetzt. dass er uns hilft, dass er uns die Schmerzen wegzaubert und dass er uns großartig beschenkt, unserem Leben einen Sinn gibt. Gnade ist, dass er für uns ist. Ihr Lieben, das bleibt in der Tat die Grundlage. Und wir feiern bald Karfreitag. Da kommt es ja so richtig deutlich zum Vorschein. Christus für euch, der als Einziger angetreten ist, um nicht an uns zu verdienen, sondern um zu dienen bis zur Aufgabe, freiwilligen Aufgabe und Hingabe seines persönlichen Lebens. Ihr Lieben, das ist Gnade für uns. Aber wie ist es, wenn wir durch den Kakao gezogen werden? Weil wir für Christus stehen, weil wir für das Evangelium stehen. Wenn wir verspottet werden und vielleicht hier und da Nachteile in Kauf nehmen müssen. Paulus sagt, Gnade ist viel mehr, ihr lieben Christen in Philippi. Es ist sogar eine Gnade, wenn man für Christus leiden darf. Ist der mal justistisch an der Stelle? Für Christus leiden, das ist doch ein Übel, was man unter allen Umständen vermeiden muss, niemals suchen muss. Ich suche das auch nicht. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr auch für ihn leiden dürft. Bitte das nächste Bild. Und das nächste auch noch. Danke. Gnade heißt auch, Beteiligung am Kreuz Christi zu haben. Wer mir nachfolgen will, der nehme auch ein Stück weit sein Kreuz auf sich. Auch dadurch wird das Evangelium bezeugt. Und es ist manchmal die einzige Predigt, die noch gehört wird. Also nicht nur Jesus ist für mich da, sondern ich bin für Jesus da, mit dem ganzen Einsatz meiner Person. Und dann heißt es von den Aposteln, sie gingen vom Hohen Rat weg voller Freude, weil Gott sie wert geachtet hatte, für seinen Namen zu leiden. Das ist ein Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Wann hast du das letzte Mal gemacht, oder ich? Ihr Lieben, wir haben uns ja auch als Gemeinde Wachstum auf die Fahne geschrieben, auf die Gemeindefahne. Darf ich einmal fragen, darf dieses Wachstum auch so weit gehen, dass der Herr uns auch immer mehr von dem ichhaften Christus, schenke mir, mich lösen und führen darf zu dem Punkt, ich bin bereit, mich total für dich einzusetzen, auch wenn es Leiden bedeutet. Ist das auch im Wachstum mit drin? Ich bin bereit, für dich zu leiden. Betrachte ich das auch als Gnade? Ihr Lieben, das wirft ein ganz anderes Licht auf manche Situation, unter der der ein oder andere unter uns leidet vielleicht. Vielleicht bist du als Einziger in deiner Familie, der Jesus nachfolgt. Und das ist gar nicht einfach. Und ich höre das immer wieder in der Seelsorge. Und das kann dich manchmal wirklich tief berühren. Und du sagst, ist der Preis nicht zu hoch? Es kann sein, dass dir das unwahrscheinlich viel ausmacht, dass du sagst, ich kann so schlecht mit der Masse leben. Ich habe den Eindruck, dass das Christsein mich auch an manchen Stellen wirklich zum Solomenschen macht, zum Einzelgänger macht. Und dabei bin ich ein Mensch, der gerne mit allen geht und mit allen redet und so weiter. Das kann eine Anfechtung sein. Ihr Lieben, dass es auch eine Gnade ist, zu leiden, kann an der Stelle helfen und sagen, Herr, wenn das so ist, dann trage ich das. Ich schließe mit einem Beispiel. Es wird mir unvergessen sein, in einer Stadt, eine Gemeinde macht einen Infostand und jemand erzählte das nachher, wie er dort auf dem Marktplatz gestanden hat, Traktate verteilt, auf Jesus aufmerksam gemacht. Und dann kommt jemand an diesem Infostand vorbei. Und ohne dass sich der, der das erzählte, bewusst war und darauf einstellen konnte, da bekam er einen Kinnhaken, dass er mit einem Schlag auf dem Boden lag. Mit einem Schlag. Und wir haben ihn dann gefragt, sag mal, was hast du denn gemacht? Er sagte, nachdem ich mich berappelt habe, bin ich aufgestanden und habe Jesus innerlich gedankt, dass ich für ihn leiden durfte? Fragt man sich natürlich sofort, was hättest du gemacht? Ich fürchte, meine Rechte, die kommt noch sehr schnell. Ich fürchte, das wäre der K.O. in der zweiten Runde gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das so hätte sagen können in dem Augenblick. Lasst mich da mal ganz offen Farbe bekennen. Aber in einem viel kleineren Maße kenne ich das auch. Da habe ich irgendwo allein gestanden als Vertreter des Evangeliums. Und da hatte ich keinen leichten Stand und bin vielleicht irgendwo auch untergebuttert worden. Und bin wie ein geprügelter Hund vielleicht nach Hause gegangen. Ich musste mich auch erst mal erholen von dem Schlag. Wisst ihr, und dann habe ich auf einmal gemerkt, im Gespräch mit meinem Herrn, da kam eine ganz tiefe Freude in mein Herz. Jesus, wenn es an der Stelle unumgänglich war, dann will ich das auch für dich tragen. Dann soll mir dieses Leiden, die kleine Form des Leidens, auch zum Segen und zum Dienst werden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat eine ganz tiefe Freude in mein Herz hineingebracht und hat mich beflügelt, Christus weiter treu nachzufolgen. Leiden muss nicht immer bitteres Schicksal sein, sondern hat auch etwas mit Gnade zu tun. Lasst uns also würdig das Evangelium leben, für das Evangelium kämpfen und auch bereiter werden, die Gnade des Leidens zu leben. Gott segne sein Wort an uns. Amen.